Mitternacht hüllt Stonehenge in silberne Stille. Zwischen den steinernen Riesen liegt eine verborgene Wasserlache. So klar, dass das Spiegelbild des Vollmondes darin zu tanzen scheint. Ein Kreis alter Druiden steht mit gesenkten Köpfen um das Becken. Stumm hebt einer von ihnen eine bronzene Schale in den Himmel und taucht sie danach ins Wasser, voller Ehrfurcht und Respekt. Mit diesem Wasser sollen Schmerz und Wunden verschwinden, als berühre eine heilende Kraft die Erde selbst. Ein flüsternder Hauch weht durch die Steine. Ehrt das Wasser, ehrt den Kreis, dann offenbart sich seine Macht.
Ja, so oder so ähnlich stellen wir uns heute vor, was in Stonehenge passiert sein könnte. Ob es wirklich so war? Wer kann das schon sagen? Aber klar ist, die Faszination rund um den uralten Steinkreis nimmt kein Ende. Unglaubliche 1,3 Millionen Besucher hat Stonehenge pro Jahr und gerade erst gab es wieder neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Welche das waren und was man aus archäologischer Sicht über Stonehenge weiß, all das klären wir heute in 20 Minuten Wissen.
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Ich bin Peter Kreiner aus der Galileo-Redaktion und heute wieder mit dabei ist auch unser Archäologe, der mit seinem Wissen einfach nicht zu bremsen ist, Jens Nothoff vom Deutschen Archäologischen Institut in Berlin. Freut mich, dass du wieder da bist.
Hallo, ich freue mich auch wieder da zu sein.
Und natürlich, wir haben schon gehört, auch Stand-Up-Comedian Asan Badian gerade auf Tour. Und wir erfüllen dir ja heute einen Themenwunsch, Stonehenge.
Ja. Ich bin dabei, ich leiste wie immer keinen Beitrag, aber ich darf hier sein. Das ist super.
Challenge ist ja wie immer, Asan hat 20 Minuten Zeit, alles über Stonehenge zu erfragen. Danach gibt's drei Quizfragen. Im besten Fall kann er die dann auch alle richtig beantworten. Die letzten Male war das offensichtlich überhaupt kein Problem. Und für Jens besteht die Challenge darin, dass er die Antworten auf die drei Quizfragen irgendwie in diesen 20 Minuten unterbringen muss. Und Asan, Jens und ich haben uns diese Woche ordentlich ins Zeug gelegt mit den Quizfragen. Wir haben das Level nochmal gesteigert. Also ich bin sehr gespannt, wie es heute für dich wird.
Diesmal wollen sie dich drankriegen. Oh, das ist hart. Ich würde sagen, wenn wir alle drei beantworten, fliegt Galileo zur Stonehenge.
Gute Idee.
In die Mitte von Stonehenge rein.
Habt ihr noch irgendwelche Fragen oder können wir loslegen?
Von mir aus können wir loslegen.
Alles klar, dann starte ich den Countdown.
Jens, ich würde dir einfach ganz schnell mal sagen, was ich über Stonehenge weiß.
Ja, super.
Und das sind ganz viele große Steine irgendwo in England.
Ja, im Grunde können wir an der Stelle Schluss machen. Das ist tatsächlich so, ich habe ein bisschen Sorge vor dieser Folge gehabt, weil Leute, in 20 Minuten sind wir hier nicht durch. Stellt euch einen 2-Stunden-Podcast
geil
ein. Nee, versuchen wir das. 20 Minuten ist wirklich sportlich.
Echt? Und
große Steine ist auch schon mal ganz richtig. Ja. Im Grunde hast du damit das wesentliche Merkmal von Stonehenge. Obwohl, wenn ich so drüber nachdenke, es fing nicht mit großen Steinen an, aber lass uns mal andersrum anfangen. Ich würde gern auf den Vorspann Bezug nehmen. Die Sache mit den Druiden.
Ja.
Kann man sich ja wunderbar bildlich vorstellen, ne?
Hast du schon auch
mal gehört, oder? Ja, diese keltischen Priester, weißt du, so lange Bärte, Miraculix, goldene Sichel, schönes Gewand. Ja. Das ist ja was man wirklich immer wieder hört, wenn es auf Stonehenge zu sprechen kommt. Also das klassische Bild, das uns vor Augen steht, und das ist tatsächlich falsch. Also es, vielleicht nicht falsch, aber es ist nicht richtig, sagen wir es so.
Okay.
Nee, es ist wirklich so, es geht auf 17. Jahrhundert zurück. Einer der ersten, die wirklich systematisch Stonehenge erforscht haben, John Aubrey, der war auch einer der ersten, der erkannt hat, ja, das muss irgendwie ein Monument sein, das historisch verankert ist, er hat ähnliche Sachen in Schottland erkannt. Das ist schon ein größeres Phänomen. Aber das Problem im 17. Jahrhundert war, dass man von diesen ganzen vorrömischen Sachen, also alles, was so vor den Römern, die dann irgendwann mal Großbritannien besiedelt haben, kam, überhaupt nichts wusste, überhaupt keine Vorstellung hatte. Und deswegen war das Einzige, was ihm eingefallen ist, ja, in den historischen Quellen wird ganz oft von Druiden, Kelten berichtet, muss ein keltisches, ein druidisches Heiligtum sein. Und zack, ist es hängen geblieben bis heute. Und zwar so sehr, dass ich glaube, in den 70ern und zuletzt auch nochmal Anfang der 2000er haben die sich richtig eingeklagt, dass neoheidnische Gruppen, also so Neudroiden, Stonehenge heute zu den Sonnenwänden besuchen und da auch wirklich, man kommt ja nicht ran an das Denkmal normalerweise, ist ja abgezäunt. Ja. Nur zu diesen besonderen Daten, wenn also diese Sonnenwenden sind, also am 21. Juni, Sommersonnenwende, längster Tag des Jahres, Wintersonnenwende, 21. Dezember, kürzester Tag des Jahres, da kommt man direkt ran. Da kannst du direkt ran und kannst auch an die Steine ran.
Ja.
Aber, ey, ist dein Geburtstag?
Ja.
Ich schreib's mir auf. Ich schicke dir eine Karte.
Richtig aufgedriftet. Danke.
Und diese Neodroiden haben sich quasi eingeklagt, dass sie zur Ausübung ihrer Religion sozusagen Stonehenge benutzen dürfen für ihre Rituale an diesen besonderen Tagen. Obwohl es eigentlich mit den Droiden gar nichts zu tun hat. Also wir können nicht ausschließen, dass nicht auch Droiden in der Eisenzeit irgendwie da irgendwas gemacht haben in Stonehenge. Aber die Steine standen da schon ein paar tausend Jahre, als die Droiden auf der Bühne auftauchten. Also das ist schwierig, diese Droidenverbindung. Ist das auch eine coole Legende in Bezug auf Stonehenge ist?
Ja.
Wir sind ja in England. Artus. Natürlich geht nichts ohne König Arthur in Bezug auf Stonehenge. Und das ist wirklich abgefahren, denn die, ich glaube, das ist eine Geschichte aus dem 12., 13., ich glaube 12. Jahrhundert. Geoffrey of Monmouth ist so einer von denjenigen, die diese Artus-Legende erstmal richtig aufgeschrieben haben, in so einer fiktiven Geschichte der Könige Englands. Und der erzählt tatsächlich, dass da gab es eine große Schlacht und da sind ganz viele englische Adlige gefallen oder britische Adlige gefallen und die sollten dann irgendwie geehrt werden und da wollte dann der König, also der Vorvorgänger von Artus, wollte da ein Monument errichten, ein Denkmal. Und da kam Merlin, auf die große Idee, hey, da gibt's in Irland, gibt's so einen abgefahrenen Kreis aus Steinen, die haben Riesen aus Afrika hier rüber geschafft, das sind so Heilsteine, ganz tolle magische Kräfte. Wenn wir die hierher bringen würden, an den Ort der Schlacht und da aufbauen würden, das wäre ein super Denkmal, wäre ganz klasse. Fand der König super, hat, glaube ich, den Vater von Artus, Merlin und eine richtig starke, tatkräftige Armee losgeschickt, diese Steine aus Irland ranzuschaffen. Hat nur keiner geschafft, die waren so schwer, ging nicht. Am Ende musste der Zauberer selbst Hand anlegen. Weil
warum hat er nicht direkt gemacht?
Erst den Vorschlag bringen und dann erstmal die Leute schleppen
lassen. Das ist unkorrekt. Ja, das ist doch Paris
geholt. Hat sie dann aber rüberbringen lassen, angeblich aus Irland, Mount Killaraus, glaube ich, war der ursprüngliche Ort, wo die von Riesen aufgestellt wurden, wie so Ring der Riesen, Tanz der Riesen wurde das auch in der Legende genannt. Und hat sie dann als Grabmonument oder als Denkmal an diese Schlacht hier rüber geschafft. Und seitdem stehen sie da in Salisbury, wo Stonehenge heute steht. Soweit die Legende. Archäologisch ist es nicht so einfach. Aber jetzt habe ich so viel gequatscht. Willst du irgendwas wissen?
Erstmal, dieses Phänomen von diese Steine sind viel zu schwer, dass sie zu der Zeit irgendwie aufgestellt werden konnten. Also ich brauche ja nicht darüber reden, dass Merlin wahrscheinlich seinen Arsch da nicht hinbewegt hat, um diese ganzen Steine zu stapeln. Das glaube ich nicht. Aber wie aus archäologischer Sicht soll es möglich gewesen sein, so tonnenschwere Steine irgendwo auf einem Feld in England einfach zu stapeln?
Das ist eine gute Frage. Und vor allen Dingen, wenn wir nachher auch noch sprechen, wo diese Steine herkommen, dann wird die auch nochmal ganz relevant, weil das sind einige hundert Kilometer zum Teil zu überbrücken. Ich gehe mal davon aus, dass wir nicht Merlin, der sie darüber gezaubert hat, verantwortlich machen müssen. Ja. Aber diese Megalithen sind ja ein Phänomen, das wir in ganz vielen Teilen Europas, also auch in Norddeutschland gibt es ja diese Hünengräber und so mit großen Steinen. Die sind offensichtlich transportiert worden. Und da gibt es verschiedene Theorien, verschiedene Hypothesen. Natürlich haben die uns keine IKEA-Anleitung hinterlassen, wie sie die Dinger zusammengebaut haben. Das wäre cool. Aber es gibt, weil man kann das so ein bisschen aus historischen Quellen nachvollziehen und auch Experimente gab es, gerade in Bezug auf Stonehenge gab es richtig viele Experimente von der Schulklasse bis zu Archäologinnen-Trupps, die da Steine gezogen haben. Und da hat sich gezeigt, man kann die relativ gut ziehen, wenn man so Rollen drunter legt, also Baumstämme als Rollen.
Ja.
Wieder so drüber rollen lässt und dann nimmst du einfach die hinten fertig sind, legst sie wieder davor, baust also so Schienen sozusagen aus Rollen. Was auch richtig gut geklappt hat im Experiment, sind Schlitten, Holzschlitten, drauf wuchten. Kann man ja machen, dass man die zum Teil von einer höheren Ebene sozusagen runterrutschen lässt auf so einen Schlitten und dann zieht man die mit dem Schlitten. Das hat funktioniert und die konnten diese schweren Dinger sogar auf Booten transportieren, nämlich auf Boote verladen und auf dem Wasserweg geschippert, was natürlich viel einfacher ist, als sie über Land zu ziehen.
Das stimmt, aber die mussten die ja noch stapeln.
Die mussten noch stapeln.
Die können ja nicht einen Kranplatz da jetzt hingebaut haben. Cool.
Die haben sie wahrscheinlich liegend zusammengebaut und dann aufgerichtet. Das Coole ist, man hat ja von Stonehenge diese Trilithenbilder, ne? Also diese zwei Steine, wo oben der Deckstein drauf liegt.
Ja.
Und die liegen da nicht einfach drauf. Da gibt's der Stein, der oben drauf liegt, hat so eine Nut. und der unten drunter hat wie so ein Zapfen. Die sind also wirklich ineinander verzapft. Und das sind Techniken, die wahrscheinlich aus der Zimmermannsarbeit kommen. Also so, die haben ja mit Holz Erfahrung, ob die haben auch Häuser und sowas gebaut, ne? Die wussten also schon, welche Techniken man nutzen kann, um Sachen zusammenzufügen.
Ja, steht
haben
noch.
Das gemacht. Das steht noch. Ein paar sind umgefallen inzwischen, aber es steht noch, ja.
Okay. Warum werden die nicht wieder aufgestellt?
Es sind einige wieder aufgestellt worden, aber ich glaube, man hat sich an die alte Restauratorenregel gehalten, dass man nur das wieder aufgerichtet hat, was in neuerer Zeit umgefallen ist, um einfach, da können wir gleich noch drauf kommen, das ist nämlich eine ganz spannende Frage, um einfach ein bestimmtes Bild aufrechtzuerhalten und nicht irgendwie anzufangen zu interpretieren und Dinge aufzubauen, die man nicht mehr nachvollziehen kann. Und gerade bei Stonehenge, da steigen wir jetzt tatsächlich in die Geschichte ein, ist es eben nicht so, dass es ein Monument war, das ist gebaut worden und dann stand das. Das ist über hunderte, tausende Jahre immer wieder umgebaut worden. Das hat sein Aussehen verändert. Das fing eigentlich an, vor ungefähr 4500, knapp 5000 Jahren, ist es quasi das Ursprung Stonehenge gebaut worden. Und das war eigentlich nur so ein Erdwall und ein Graben. Damit fing das alles an.
Ohne Steine?
Ohne Steine, genau. Okay. Wahrscheinlich fing es sogar noch früher an, denn man hat gut 8000 Jahre alte Pfostenlöcher gefunden, also wo dann irgendwie so Holzpfosten drin standen. Das heißt, es war ein wichtiger Versammlungsplatz offensichtlich schon für eine sehr lange Zeit, bis man dann dieses Kreisgrabenmonument, das ist eigentlich ein verbreitetes Phänomen, gebaut hat. Und dann hat man es immer wieder umgebaut. Irgendwann kamen so Holzbauten dazu. Erst haben sie so aus Holzen so einen Ring gebaut. Dann haben sie die ersten Steine rangeholt. Dann kamen andere Steine, dann haben sie es umgebaut, haben sie die Steine nochmal anders hingestellt. Und über wirklich einen langen Zeitraum bis in die Bronzezeit hinein ist das immer wieder umgebaut und genutzt worden. Und das Spannende ist eigentlich, dass dieses Phänomen, diese Steinkreise aus Schottland kommt. Das heißt, Stonehenge war eigentlich ein Nachzügler, immer relativ spät dran. In Schottland haben die schon viel früher solche Steinkreise gebaut. Und wahrscheinlich kommt dieses ganze Phänomen mit diesen Steinkreisen viel weiter aus dem Norden, aus Schottland.
Okay. Es ist, es macht das Einzige für mich, was wirklich keinen Sinn macht, wo ich mir denke, ja, so, ach, was habt ihr jetzt davon? Also, was habt ihr jetzt von diesem
Dreck? Super Frage.
Einfach so, irgendwo auf dem Land, okay, ich verstehe, das ist ein Versammlungsplatz, irgendwie, dass man sich, okay, wir nehmen das, wir treffen uns immer bei diesen Riesensteinen, die könnt ihr nicht übersehen, reitet einfach irgendwo aufs Land da, keine Ahnung wo, in England. Aber ist das so der einzige Grund, dass wir gesagt haben, ey, in einem Jahr treffen wir uns bei diesen Riesensteinen, die wir da hingestellt haben?
Ist zumindest ein guter Grund. Also so Treffpunkte sind für Gruppen ja immer ganz, ganz wichtig, um so Informationen auszutauschen.
Da hat ein Stein gereicht.
Jüngsten
da
Gossip. Aber wenn du einmal anfängst, dann brauchst du noch mehr. Aber nee, es gibt tatsächlich noch ein paar andere Überlegungen dazu, die ja zum Teil wirklich spannend sind. Also es gibt ja die Idee, dass das Ganze ein Observatorium ist, also ein Monument, mit dem man den Himmel beobachten kann.
Stimmt, ich habe mal gehört, dass sie irgendwie nach den Sternen ausgerichtet sind.
Genau, Stern oder der Sonne vielleicht sogar. Wie gesagt, am 21. Juni, ne, Sommersonnenwende, heute noch große Veranstaltung in Stonehenge, wo ja die Neodruiden und auch allerlei Schaulustige dahin kommen.
Ja.
Da geht die Sonne genau hinter einem Stein, also wenn man im Zentrum der Anlage steht, geht die Sonne genau hinter einem ganz bestimmten Stein auf. Und du kannst also wirklich an diesem Tag, weißt du, an der Kante ist der Sonnenaufgang. Das muss also Sommersonnenwende sein, ne? Das ist der 21. Juni.
Wie? Also das ist ja.
Ja, die waren ja auch nicht doof. Die haben haben den Himmel beobachtet und irgendwann, weißt du, wenn du so einen Stock reinsteckst, Schattenwurf, das ist schon relativ im Grunde von der Idee her simpel. Die Frage ist nur, warum sie dann dieses Riesenmonument darum gebaut haben. Denn das kann mehr als nur diese Sonnenwende markieren. Denn zur Wintersonnenwende, und das ist das Spannende, also am 21. Dezember, da geht die Sonne über einem anderen Stein genau unter. Also ist im Grunde, hast du schon mal diese zwei Daten fixiert. Und dann gibt es da noch so ein paar Überlegungen, dass man auch irgendwie so Mondbewegungen über anderen Steinen anpeilen kann und ganz viele andere Himmelsbewegungen, also dass man so Mondfinsternis damit angeblich berechnen kann, Sonnenfinsternis. Funktioniert zum Teil gut. Ich habe nur das Problem, da gibt es so viele Steine in Stonehenge und es ist so oft umgebaut worden.
Wie viele?
Also eigentlich... es ist unterschiedlich. Es stehen ja nicht mehr alle. Und wenn du die ganzen Phasen zusammenrechnest, ist immer eine unterschiedliche Anzahl. Aber das Problem ist, du hast so viele Möglichkeiten zu peilen, dass du immer irgendwas am Himmel triffst, ne? Also, es mag tatsächlich so gewesen sein. Ich halte es auch, also diese Sonnenwenden sind ja, das ist ja nachweisbar, ne? Also ich halte das schon für plausibel. Aber inwiefern da jetzt auch bestimmte Mondphasen, Mondbewegungen ablesbar sind, weiß ich nicht, schwierig, weil das im Einzelnen zu beweisen, wird schon schwieriger. Aber es ist eine coole Idee, dass sozusagen Stonehenge so eine Art Supercomputer war, um Sonnenfinsternisse oder Mondfinsternisse zu berechnen.
Also es ist ja quasi auch dadurch einfach ein Kalender.
Genau, das wäre das nächste. Im Grunde ist es auch ein Kalender, der dir genau sagt, ja, hey, welchen Tag haben wir heute eigentlich? Hat man immer geguckt, wo die Sonne aufgeht. Und das ist auch in einer anderen Hinsicht spannend. Ein Kollege hatte das vor gar nicht so langer Zeit mal in den Raum gestellt, als Diskussion, dass der Steinkreis selbst ein Kalender ist in seiner heutigen Form. Ja. Also es gibt irgendwie diese Trilithen, die da so eine Hufeisenform bilden, diese Steine mit dem Deckstein oben drauf, haben so eine Hufeisenform in der Mitte.
Okay, die nennt man Trilithen.
Die nennt man Trilithen, genau. Da gibt es, glaube ich, 5 von, die zu so einem Hufeisen aufgestellt worden sind. Und er meint, die stellen sozusagen das Kalenderjahr dar. Und dann gibt es außerhalb des Kreises noch weitere Steine. Und das sind dann die Schaltregeln. Wenn also irgendwie dieses Sonnenjahr, muss ja mit Schalttagen manchmal ausgeglichen werden, das sind dann diese Schaltsteine. Also spannend. Ich weiß halt nur nicht, ob das wirklich belastbar ist. Aber ich meine, es macht Sinn, ne? Wir reden hier ja von einer Kultur. Also die Leute, die Stonehenge gebaut haben, sind so die ersten Ackerbauern gewesen, die eingewandert sind aus Anatolien, kommt nach Europa und auch nach Großbritannien. Für die waren Kalender ja schon wichtig. Die mussten ja wissen, okay, wann sehe ich jetzt aus, dass die Ernte nicht wieder eingeht, weil nochmal Nachtfrost kommt? Wann muss ich mich zur Ernte vorbereiten? Da macht ein Kalender schon Sinn. Also es ist schon plausibel, dass die Kalender benutzt haben, ne?
Und was ist das? Was ist das? Ja, auf jeden Fall ist es plausibel, aber da kam ja gerade nochmal dieses Mystische mit rein im Intro, von wegen heilende Wirkung, Wasser, was geht da?
Genau. Das war eine, diese Deutung hatte Merlin gegeben, als er die Steine rübergeholt hat. Ja, das sind so Heilsteine, die haben ganz heilende Kräfte. Und das ist tatsächlich auch eine These, die in den Raum gestellt wurde. Es gibt nämlich, und das ist das richtig Abgefahrene, es gibt Bestattungen in Stonehenge. Und zwar schon sehr, sehr lange. Offenbar vielleicht auch schon bevor oder während die ersten großen Steine aufgerichtet worden sind. Und in der Umgebung gibt es auch ganz viele Bestattungen. Und da gab es auch die These, ja, vielleicht ist es so eine Art Wallfahrtsort gewesen, wo die Leute hingekommen sind, um irgendwie, wenn sie krank waren, wenn sie sich heilen lassen wollten und so weiter. Und das Coole an diesen Bestattungen ist jetzt aber, das ist ja eine extrem enge Verknüpfung mit der Legende, mit dieser ursprünglichen Merlin-Legende. Ne? Irgendwie, wir brauchen ein Grabmonument, wir wollen hier Steine hinstellen, um Gräber zu markieren. Und da sind ja wirklich Gräber drunter. Das ist schon mal ziemlich cool, dass da quasi also die mündliche Überlieferung an irgendeiner Stelle vielleicht doch ein kleines Fünkchen Wahrheit hat.
Ja.
Und jetzt kommt's, diese Legende, dass die Steine von weit her geholt worden sind. Merlin hat ja irgendwie aus Irland rüber schaffen lassen. Selbst die hat sich inzwischen archäologisch, ohne jetzt Merlin bemühen zu wollen, die hat sich archäologisch tatsächlich auch bewahrheitet. Denn wir können inzwischen, man kann die Steine untersuchen, kann da so einen geologischen Fingerabdruck sozusagen chemisch ermitteln und sagen, wo die hergekommen sind, diese Steine. Und
die kamen aus Irland.
Es gibt so diese Felsblöcke, die sogenannten Sarsensteine, die kommen ganz aus der Nähe. 25 Kilometer entfernt hat man einen Steinbruch gefunden, wo die genau reinpassen. Da weiß man, okay, die sind in der Nähe rausgeholt worden.
Okay.
Aber diese kleineren Granitsteine, also die wirklich richtig schweren, die harten Steine, die kommen, wie man jetzt weiß, tatsächlich aus Steinbrüchen, die im heutigen Wales liegen, 200 Kilometer entfernt. Und zwar an der irischen Küste von Wales. Also es ist nicht ganz Irland, aber zumindest weit weg und so die Richtung stimmt.
Er hätte damals noch denken können, es ist vielleicht schon Irland. Es ist so, ja, also das ist ein Merlin verziehen.
Ich weiß ja nicht, wem die Riesen letzten Endes zuzuordnen sind, die Stonehenge gebaut haben sollen. Nee, aber das zeigt, die sind von echt weit hergekommen.
Weniger als 5 Minuten werfe ich einfach nur mal so in den Raum.
Ach krass, wow.
Das schaffen wir.
Ja, glaube ich auch.
die kamen 200 Kilometer entfernt aus Wales. Und das Coolste, das war eine Nachricht, die ist, glaube ich, erst letztes Jahr oder vor 2 Jahren durch die Medien gegangen. Dieser sogenannte Altarstein, also einer von diesen Steinen.
Der in der Mitte?
Der liegt ein bisschen am Rande. Und Altarstein ist auch ein moderner Fantasiename, also ob der wirklich als Altar benutzt worden ist, sei dahingestellt. Aber der kam aus Schottland, von den Orkney-Inseln, da wo quasi dieses Phänomen ursprünglich mal angefangen hat. Das sind, halte ich fest, 750 Kilometer, die überbrücken mussten, um diesen Stein herzuschaffen. Die haben also im Norden aus Schottland diesen Stein nach Stonehenge geschafft. Das ist ein 5-Meter-Teil, ne? 5 Meter groß und ich glaube 5-6 Tonnen schwer. Also richtig.
Niemals, sogar mit Baumstämmen, niemals. Das ist ja Wahnsinn.
Also Experimente haben gezeigt, es geht, es funktioniert. Es ist nicht aus der Luft gegriffen. Es hat schon ganz gut geklappt.
Okay. Und wo aus Schottland kamen die aus?
Schottland, also Orkney, diese Insel, so eine Inselgruppe ganz im Norden von Schottland.
Das ist Wahnsinn. Okay.
Da also, haben sie ganz schön tief in die Trickkiste gegriffen. Aber es hat funktioniert und wir wissen ja, dass dieses Steinkreisphänomen ist ja nicht nur Stonehenge. Und vielleicht muss man das auch noch dazu sagen, Stonehenge ist nicht nur der Steinkreis, es ist eine richtige rituelle Landschaft. Ist es der größte? Also der bestgrößt erhaltene. Aber es gibt da auch, es gibt noch einen Hinweis auf einen Woodhenge, also aus Holz. Es gibt einen Prozessionsweg, der diese beiden Kreise verbunden hat. Und es gibt Überlegungen, ja, das war vielleicht so ein Ritual. Dieses hölzerne Monument war für die Lebenden und das steinerne für die Toten. Und zu diesen Wänden, zu diesen Sonnenwänden sind die da halt hin und her gepilgert, haben so eine Reise von der Welt der Lebenden in die Welt der Toten gemacht. Also es ist eine riesige rituelle Landschaft im Grunde. Es ist nicht nur Stonehenge, da ist viel mehr dahinter. Und das macht es eigentlich so spannend, dass sie quasi diese Landschaft so gestaltet haben. Okay, ich glaube, ich habe dir so viel Kram erzählt, dass du dir gar nicht alles merken können.
Nee, auf keinen Fall. Ich habe mir ein paar Keypoints gemerkt. Ich habe mir gemerkt, okay, wir hatten die Droiden, die das irgendwie für sich geclaimed haben, haben so gesagt, ey, ja, das waren wir. Aber das ist Ende der Bronzezeit, glaube ich, gar nicht irgendwie
da war es schon vorbei
gewesen. Genau, da war es schon vorbei.
Da war es schon vorbei, ja.
Dann haben wir, okay, die Sage rund um Merlin, dass er gesagt hat, okay, hier, weißt du was, wir stellen hier jetzt ein paar Heilsteine auf, wir lassen die Riesen aus Afrika kommen und dann holen wir uns da die Riesensteine und dann stellen wir die hier auf. Das ging aber nicht und dann hatten wir noch was mit Römern, das habe ich vergessen. Was war, die Römer kamen nach England und dann...
Ja, das ist für Stonehenge gar nicht so relevant, aber die Römer sind ja sozusagen, das ist die historisch, also in Schriftquellen, so richtig zuerst mal greifbar sind, diese römische Besiedlung von Großbritannien. Da fängt auch die Artus-Sage so ein bisschen an, das ist ja der Widerstand gegen die römische Besiedlung eigentlich. Aber das ist ein ganz anderes Thema, kommen wir uns ein anderes Mal drum
kümmern. Wir hatten noch Mount Killowes. Was war das?
Ja, genau, Killowes, da ist es dieser ursprüngliche Ort, wo Merlin behauptet, die Steine hergeholt zu haben. Ja.
Okay.
Aber eigentlich kamen sie aus Wales, wie wir jetzt wissen.
Ja, an der irischen Grenze.
Ja.
Dann hatte ich mir noch gemerkt, wie schwer ist so ein Stein, so dieses Stonestein?
So unterschiedlich, aber so 5 bis 7 Tonnen, von denen wir wissen, wie sie transportiert worden sind, das ist schon ein ordentliches Gewicht.
Ja.
Ah, ich glaube, du bist gut vorbereitet. Ich bin da sehr optimistisch. Und wir haben nur an der Oberfläche gekratzt. Wir können hier noch 2 Stunden dranhängen, um ein bisschen Stonehenge wegzumachen.
Es soll ein Gräber sein. Es soll ein Gräber sein. Ja. Dann aus Schottland. Also ich muss auch sagen, diese ganzen, also ich hab ja so viele Sachen auch schon in Bezug auf Stonehenge gehört. Hier der Alienplatz. Die haben das so rund gebaut, weil die UFOs drauf landen können. Das war für mich auch abwegig. Aber ich muss sagen, irgend so ein grantiger Zauberer, der sagt, hier, wir holen die Riesen, die schaffen es nicht, okay, dann mache ich es doch selber. Das ist für mich genau das Gleiche. Das ist verrückt. Dann nehme ich doch die Baumstämme. Dann nehme ich
die Baumstämme. Ich glaube, der Quellengehalt ist vergleichbar.
Ja. Aber wow, okay, interessant. Okay, heilendes Wasser, das war nochmal für mich genau, eine Frage hatte ich noch. Ja. Eine Frage hatte ich noch. Nur letztes Jahr war irgendwas? Was war nur letztes Jahr?
Na, es gab auf jeden Fall wieder diese Sonnenwendfeiern, die finden jedes Jahr statt. Ich weiß nicht, ob im letzten Jahr ein besonderes astronomisches Jubiläum war. Du hast gemerkt, ich bin sehr skeptisch, was diese astronomischen Deutungen betrifft.
Ja. Die Zeit ist tatsächlich leider rum. Ich fand die Alien-Theorie noch ganz spannend, um ehrlich zu sein. Der hätte ich irgendwie noch gerne was gehört.
Die kann ich ja nächstes Mal weiter ausführen.
So eine Aufladestation für landende UFOs.
Sehr gut. Sehr gut. Dann kommen wir schon zu den Parts. Asan, 3 Fragen haben wir wieder für dich. Ich bin gespannt. Ich schieße einfach mit der ersten los. Wir haben über mehrere Bedeutungen gesprochen, die Stonehenge so im Laufe der Zeit hatte. Welche 4 kannst du noch nennen?
Welche 4 Bedeutungen? Also wir haben einmal den Versammlungsort, ja? Dann haben wir allgemein diesen Heilungsort, ja? Diesen mystischen. Dann hatten wir einmal bezogen auf König Artus, so als Monument, dass Merlin, der Vater von Artus und Artus meinten, hier, lass doch mal ein Denkmal hier hinbauen.
Mhm.
Oder?
Jetzt ist gerade so hin und her
gegessen.
Ich hau einfach mal alle raus.
Warum wollten Sie das denn da hinbauen? Was wollten Sie damit markieren?
Die wollten Megalithen, nee, das war's nicht.
Nee, denk gar nicht so sein die Legenden, sondern ich glaube, die Frage zielt eher darauf ab, was glauben wir heute oder was meinen die Leute heute, wofür Stonehenge benutzt wurde.
Okay, dann haben wir wieder einmal diese Grabstätte. Ja, dass man sagt, okay, hier werden die Leute begraben, hier geht die Reise zu Ende. Und wir hatten noch was. Und das war, Moment, ich muss eben nachdenken, ihr müsst mir auch kurz Zeit geben, die Frage. Das war das noch. Genau, als Kalender, wir hatten das natürlich als astrologischen Kalender und als Sonnenwendenkalender für den längsten und den kürzesten Tag des Jahres.
Ja, ich glaube, jetzt können wir total gelten lassen. Total. Also da ist alles drin, was wir genannt worden. Das sind auf Minimum 4 jetzt, die du genannt hast. Okay, Frage 1, richtig.
Ich habe alles erstmal.
Sehr gut. Sehr gut.
Masterclass.
Zweite Frage. In einer mittelalterlichen Erzählung von Stonehenge ist die Rede davon, dass es ja von Riesen erbaut worden ist und von seinem ursprünglichen Ort mit Zwischenstation schließlich an dem Ort gelandet ist, wo es heute ist.
Ja.
Wo waren diese Orte und wer soll der Legende nach dafür verantwortlich sein, dass sie heute da stehen, wo sie sind?
Das ist doch kein Problem. Also, da haben wir mehrere Orte. Wir haben natürlich einmal Schottland, Schottland, die großen Steine, die aus Schottland kamen. Wir haben auch viele Steinbauten und ähnliche Bauten schon in Schottland gehabt. Und wir haben natürlich auch Steine dort, die durch den Fingerabdruck nachzuweisen sind in Wales. Viele denken Irland, aber es ist eher so an der irischen Grenze. Die sind dumm, die Leute, ganz klare Kiste. Aber es ist Wales. Dann haben wir wirklich die Sage, dass sie mit Baumstämmen oder, also die Sage ist ja, okay, Merlin hat da Riesen angeheuert, die sollen da von oben runterkommen und die Steine mitbringen. Von Schottland über Wales sollen die nach England kommen und die Steine da aufstellen. Und afrikanische Riesen sollen da auch noch bei gewesen sein. Aber die haben es alle nicht hinbekommen, deswegen hat der gute alte Merlin das selber gemacht.
Ich glaube, die Keyboards waren drin.
Ich habe exakt dasselbe gedacht. Das war so nach dem Motto Masse statt Klasse. Ich werfe einfach mal alles.
Mount Killowis. Da wolltet ihr den noch hören. Das Wort kann ich auch noch mit reinschmeißen.
Das ist ein Bonuspunkt. Das ist ein Bonuspunkt, dass du dir das gemerkt hast.
Okay.
Was haben sie doch?
Es ging tatsächlich um die Legende. Also Merlin war richtig.
Also aber Merlin, okay. Dann
wo kamen die Steine ursprünglich her, die Merlin hergeschafft hat? Und wo sind die quasi von den Riesen zwischendurch abgelagert worden? Aber du hast, glaube ich, alles
gesagt. Achso, das waren Heilsteine. Dann wolltet ihr hören, dass sie noch übers Boot kommen? Wolltet ihr das noch?
Nö, also du hattest Irland drin, du hattest Afrika drin. Ich glaube, es war alle die Checkpoints. Okay. Und Schottland auch. Die Kästchen hast du abgehakt. Es ging um die Legende. Das ging nicht um den Befund, es ging um die Legende.
Ah, okay.
Frage war ja in einer mittelalterlichen Erzählung. So haben wir die Frage eigentlich.
Okay.
Aber es waren, die Keypoints drin. Also, Jens, wir wollten ja eigentlich so ein bisschen darauf hinaus. Angeblich standen die Steine in Afrika. Dann gelangten sie nach Irland und von da sind sie dann quasi von nach England gekommen, wo sie heute stehen. Okay.
Ja. Ja.
Also für den Helikopterflug reicht's vielleicht nicht, aber so die Keypoints.
Ich würde sagen, den nehme ich trotzdem, aber den ganzen Punkt müsst ihr mir nicht geben. Dann machen wir es so.
Ja, vielleicht holst du ja bei der letzten Frage noch den extra halben Bonuspunkt raus.
Okay.
Wie heißen die unterschiedlichen Steine und woher stammen sie wirklich?
Das ist asozial. Das ist unfair. Das bin ich ehrlich, das ist hart. Also, wir haben Megalithen.
Nee.
Die haben wir, oder?
Nee, das sind sie alle. Megalith ist einfach
großer Stein. Achso, ja, okay, aber da kannst du ja nicht nee sagen, wenn es alle sind.
Ja, okay, ich weiß es ja auch nicht. Ich bin ja auch nicht der Experte hier. Aber das ist nicht die Antwort, die mir Jens gegeben hat. Ich muss hier auch spinnen.
Nein, also, wenn du darauf hinaus wolltest, dass du zum Beispiel den Altarstein hören wolltest.
Ja.
Den kenne ich noch. Wir haben Celebri.
Hast du gerade Google nebenbei offen?
Eigentlich nicht.
Ich bin am Überlegen. Celebri?
Nee, häng dich nicht an den Namen auf, aber die Herkunft ist vor allen Dingen spannend. Vielleicht kriegen wir dann hinterher noch raus, welche Steine
du herkamen. Ja, okay, also wir haben einmal irische Steine, ja? Wir haben die großen irischen Steine.
Wales, aber...
Genau, Wales. Aber dann haben wir normale, ich weiß nicht mehr, wie heißt, normale Steine aus einfach nur 25 Kilometer Umgebung, die da auch mit reingebracht wurden. Dann haben wir diese schottischen Steine von diesem Berg, glaube ich.
Ja.
Die haben wir auch noch gehabt.
Ist aber insofern fies. Ich glaube, ich habe die Namen auch nur ein, zwei Mal genannt. Also nicht so sehr darauf.
Bei dem einen bin ich mir gar nicht sicher, also ob du den überhaupt genannt hast, um ehrlich zu sein. Ich habe kurz aufgepasst. Ich bin mir gar nicht so sicher.
Also Sarsen, das sind diese Felsblöcke, die aus der
Sarsen, Gegend
kommen.
Okay.
Die Sarsensteine, die kommen aus 25 Kilometer entfernt. Dann den Altarstein hast du ja genannt. Das ist der, der wirklich
genau, richtig,
der aus Schottland kommt. Und dann die Basaltsteine, diese Bluestones, ja, oder Blausteine, die kommen, sind die aus Wales stammen. Aber
ja, die hat den
das ist auch schon ein extremes Nerd-Nischenwissen.
Ja, ihr habt mich bekommen. Da habt ihr mich bekommen. Die hätte ich nochmal fragen müssen. Altarsteine wusste ich, aber Sarsen und...
Du hättest ja auch Namen ausdenken können. Peter und Paul, ja, und Peter. Mary. Ja,
die drei Viertelsteine, die kennt jeder. Ja.
Nee. Aber die Orte hast du richtig.
Ja, da muss ich jetzt auch schon sagen. Also die hast du sogar schon in der Frage vorher, hast du schon gesagt, hier irgendwie Schottland und Wales und so weiter.
Jungs,
also
das ist ganz lieb gemeint von euch.
Aber ja, komm. Also dann gehen wir heute von drei Fragen, würde ich sagen, zwei richtig beantwortet.
Ja, zwei ist fair. Die oder, Runde ja. heute geht an Galileo. Ja. Das ist doch auch mal in Ordnung.
Ja.
Ihr könnt ja auch nicht jede Woche verlieren. Das geht ja auch nicht.
Aber dann haben wir jetzt mal das Level erreicht, wo ich sagen kann, okay, jetzt haben wir mal auch die schweren Fragen hier wirklich am Start.
So was brauche ich nämlich, weil dann gehen wir nächstes Mal auch noch mehr rein. Jetzt ist mein Ehrgeiz geweckt. Genau das brauche ich.
Ich hau da mal noch raus, dass diese aus Schottland stammenden Steine, diese aus Wales stammenden Steine von einem Steinkreis stammen, der One Morn hieß und in den Priscilla Mountains gelegen
war. Okay, das ist jetzt aber echtes Nerd-Wissen hier. Ganz ehrlich. Also, das ist so, wirklich sagen muss.
Das kann man sich nicht alles merken und das braucht man auch nicht unbedingt zu wissen. Ne? Also, wichtig ist, glaube ich,
nur nochmal klar zu machen, dass du diesen Punkt niemals geholt hättest.
Genau. Wichtig ist doch hier tatsächlich diese beeindruckende Liste, dass diese Steine aus so vielen verschiedenen Orten kamen, offensichtlich, und da zusammengebracht worden sind in diesen Umbauaktionen. Das ist das wirklich Spannende, finde ich.
Ja, das stimmt.
Ich sehe schon, Stonehenge gibt so viel her, wir könnten wahrscheinlich noch eine zweite Folge machen. Wir gucken mal, was da noch...
Ich bin auch richtig angefixt und würde mir sogar noch mal eine schöne Doku darüber angucken. Also das ist,
ich habe den Wink mit dem Zaunfall verstanden. Vielleicht gucken wir mal, was wir bei Galileo noch zu finden. Einen kleinen Tipp habe ich gehabt. Ja. Aber dann sind wir für heute auch schon am Ende. Vielen herzlichen Dank euch beiden. Hat Spaß gemacht. Wir haben wieder einiges erfahren über Stonehenge. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und wie schon erwähnt, ich habe auch einen kleinen Tipp, wo es auch um Steine geht. Denn am Sonntag bei Galileo Explorer geht es auch um Steine, allerdings um wandernde Steine. Welche das sind und welches Phänomen dahinter steckt. 19:05 Uhr auf Pro7 und jederzeit kostenlos auf Join. Den Link zur Folge packe ich natürlich in die Shownotes. Ich bin Peter Kreiner. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Baba.
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.